Heute, also letztes Jahr, haben wir 60 Millionen Euro Umsatz gemacht.
Okay.
Verkaufen wir in knapp 40 Ländern mal unsere Fahrräder. Haben wir in USA eigene Subsidiary mit komplett eigenen Leute.
Und wie viele Leute bei dir?
Mittlerweile bei YT in Taiwan, in USA und Deutschland sind knapp 200.
Okay.
Dieses Jahr geht es weiter, wir wachsen, wir machen unsere Subsidiary in England auf.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Heute was ganz Neues, wir haben einen Hidden Champion aus Essen, den selbst ich, und ich bin ja Essener bekanntlich, lange nicht kannte. Jetzt habe ich davon gehört, dachte mir, was für eine Geschichte, wir sitzen uns hier in Hamburg gegenüber. Ich freue mich, dass er da ist und ich freue mich auf die unglaubliche Geschichte von Jakob Fati.
Was?
Moin.
Moin, moin.
Erzähl mal, du bist jetzt gar nicht so Essener von Geburt an, sondern du bist gebürtig ganz woanders her.
Das stimmt. Also ich komme aus dem Iran, bin in Teheran geboren. Bin November 98 nach Deutschland gekommen, was dazu sozusagen mich gebracht hat, nach Deutschland zu kommen, ist eine lange Geschichte. Also ich habe eigentlich im Iran in eine normale Familie geboren, mein Vater war Professor an der Uni, Mutter, Hausfrau, sind die Ehemann nach Kroatien gekommen. 2 Jahre und da bin ich zur Schule gegangen, habe Kroatisch gelernt und dann bin ich mal wieder zurück nach Iran und dann habe ich immer mit der Sprache zu tun gehabt, habe als Dolmetscher gearbeitet im Iran in kroatischer Sprache und habe für eine Firma gearbeitet. Da war ein Kroate, der mich irgendwann gefragt hat, ob ich das Buch Satanische Versen gelesen hätte. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch sah. Ja. Salman Rushdie, der massive Aufruhr im Iran und generell islamische Welt gemacht hat. Und ja, habe ich gesagt, nein. Hat er gesagt, ja, ich bringe das Buch mit. Habe ich so, puh, im Iran ist mega tabu und so. Hatte trotzdem mitgebracht, habe wieder Buch gelesen. Dann irgendwann stand mit Kommilitonen, ey, komm, übersetzt das Buch. Wir mögen das auch. Und meine immer Ambitionen, aus allen ein Geschäft zu machen, ist mir zu Verhängnis geworden. Hab das Buch übersetzt, runtergetippt auf Persisch und dann an der Uni verkauft. Und irgendwann war das nicht so schön und musste dann über Nacht das Land verlassen.
Wow. Ja. Das heißt, du wolltest eigentlich, du hast mehr oder weniger unterschätzt und wolltest einfach irgendwie das Buch übersetzen.
Und bist du verkaufen und Geld verdienen, nichts anders, also nichts gegen Islam oder so. Und dann sagte mein Vater jemand, als die mich ihn zu Hause aufgesucht haben, hat er gesagt, hey, ich habe dir oft einmal geholfen in allen Lebenslagen, aber das ist eine andere Liga und du musst jetzt versuchen, eigentlich dich in Sicherheit zu bringen. Meine zwei Brüder haben schon in Deutschland gelebt und ja, dann bin ich über exotische Wege, über die Grenze nach Türkei, dann nach Paris und von Paris mit TGV nach Essen und dann auch nie von Essen weg, 98.
Wahnsinn, ey. Und deine Brüder waren auch schon in Essen?
Ja.
Wie kamen die dahin?
Ein Bruder von mir war eigentlich durch Geschäft, also der war Teppichhändler, Perser halt. Und dann habe ich bei ihm halt so ein bisschen zu Hause oder Schutz gesucht, Asylantrag gestellt, halbes Jahr später bin anerkannt worden und da hat meine Story in Deutschland begonnen.
Und seitdem warst du wieder zurück im Iran mittlerweile?
Nein, nein.
Gar nicht mehr?
Nee, gar nichts mehr.
Wow, und das ist jetzt, wie alt warst du da?
23.
Und jetzt hast du gerade gesagt, du bist Jahrgang 76?
75, also bin 44, also 21 Jahre Deutschland.
Okay. Und du kamst aber an und konntest gar kein Deutsch?
Nee, kein Wort Deutsch. Zwei Sprachschulen besucht in Essen. Erstmal in Wellingschule, so eine Sprachschule für Spätansiedler. Das war ja ein Programm, dem Arbeitsamt aufgelegt hatte. Da habe ich ein bisschen was gelernt, aber das war nicht das Richtige. Dann bei ABUS, das war eine Sprachschule, sehr intensiv, von morgens bis 17 Uhr. Und da konnte man sich vorbereiten für Uni oder weitere Studien. Und da ist die Sprache befestigter worden.
Okay. Und was hast du dann inhaltlich gemacht? Also du kamst an und wie hast du...
Ja, das war erstmal auch durch diese ganze Reise. Es hat ja 3 Monate gedauert, bis ich aus dem Iran nach Deutschland gekommen bin überhaupt. erstmal in LKW, in eine Ladung über die Grenze Türkei und dann in Istanbul lange gewartet. Und da habe ich dann gefälschte Unterlagen bekommen und von da nach Paris geflogen und von Paris dann nach Essen. Ja, eine außergewöhnliche Situation für mich. Aber bin ziemlich schnell, habe mich in ein Fitnessstudio angemeldet, weil ich generell sehr sportlich interessiert war, habe geboxt. Und im Fitnessstudio habe ich auch Anschluss gefunden, die erste Freunde und ja, ging's los. Und während der Sprachschule, dann habe ich angefangen zu arbeiten, also Kellnern, bei Moody Art tanzen.
Also das muss man sagen, das ist irgendwie damals in Essen, wir haben gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen über unsere gemeinsamen Essener Erinnerungen gesprochen. Und Moody Art, wer jetzt hier aus dem Ruhrgebiet, aus Westdeutschland zuhört, ist ein legendärer Nachtclub, großes Ding, wo aber immer gut aussehende Menschen in Käfigen getanzt haben, so und überm Feuer und so wirklich. Das war so damals irgendwie rund um die 2000er Jahre das ganz heiße Ding. Da sind auch die Bundesliga-Stars aus ganz Ruhrgebiet oder ganzem NRW immer hingefahren. Und so.
Ich habe auf jeden Fall jede Gelegenheit irgendwie genutzt, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und das war ja, also habe echt viele Dinge gemacht, habe bei Essener Kontakte eine Festanstellung angenommen. Essener Kontakte war ein Selbsthilfeverein, der ja, verschiedene Leute so Jobs gegeben hat. Die haben Entrümpelungen, Umzüge gemacht. Ja, habe ich da eine Festanstellung bekommen und neben Festanstellung habe ich dann Nebenjobs im Diskothek, im Restaurant habe ich gekellnert, am Fischmarkt gearbeitet und erstmal die erste so ein, zwei Jahre damit verbracht, überhaupt so eine Stabilität zu bekommen. Bin dann durch Zufall in Fitnessstudio angesprochen worden, wir bieten einen Trainerschein, B-Lizenz, subventioniert, willst du das nicht mitmachen, du bist ja gut. Wir jeden Tag am Trainieren und habe ich dann das gemacht. Und dann irgendwann habe ich eine Anzeige von einer namhaften Fitnesskette mal um den Tisch gehabt und habe ich gesagt, die suchen einen Trainer, ich kann mich mal bewerben. Und dann bin ich habe Zugang bekommen zur Fitnessbranche, habe als Trainer. Nee, als Trainer auf der Fläche einfach angefangen, auch nebenbei zu arbeiten. Mhm. Damals war ich gerade dabei zu sagen, okay, ich werde mein Studium, Pharmaziestudium zu Ende machen und dann.
Ach, du hast auch angefangen noch zu studieren?
Also im Iran schon angefangen und dann. Und dann bin da hängen geblieben. Also erst Aushilfstrainer, dann Festangestellten-Trainer, dann habe ich das Studio auf der Gladbecker Straße geleitet
als Studioleiter, ne?
Genau. Dann halbes Jahr später Bereichsleiter, dann Vertriebsleiter und dann war ich halt Nummer zwei in der Firma innerhalb sehr sehr kurzer Zeit
von 2000. Wie viele Studios gab's damals?
Also als ich damals die Firma verlassen habe, haben wir 75 Studios gehabt und ich habe tatsächlich knapp 50 davon komplett mit aufgebaut, die Mietverträge abgeschlossen.
Welche Kette war das?
McFit.
Ach, das war bei McFit. Also, hast du das bei McFit gelernt?
Richtig.
Und auch mit dem Rainer Schaller damals zusammengearbeitet?
Genau,
und sowas?
Genau. Und dann habe ich, also wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, das war, also diese zweieinhalb Jahre, drei waren, glaube ich, alles, was ich gelernt habe, hat mir dann heute auch zunutze geworden. Also es war Führung, Leadership, dann Verhandlungen, Mietverträge verhandeln, in die Immobilien-Szene mal ein bisschen reinkommen. Also ich habe so viele Facetten auch kennengelernt und bin innerhalb kürzester Zeit so viel rumgekommen in Deutschland. Also ich glaube, in diesen Jahren habe ich Deutschland besser kennengelernt als 90% der gebürtigen Deutschen hier.
Weil in allen möglichen Städten dann
Studios aufgemacht hast. Genau, habe ich halt Standorte gesucht und dann Mitarbeiter gesucht und viele Leute kennengelernt und so weiter und so fort. Und dann habe ich 2004 eigentlich aus eigenem Wunsch eigentlich mich als Angestellter verabschiedet von McFit, weil ich hohe Ambitionen hatte, was Eigenes anzufangen. Und habe dann eine Immobilienfirma gegründet in Essen und gleichzeitig auch die Sponsory.com, die dann später YT wurde,
sozusagen. Also ein Fahrrad-Business,
ja. Und habe unter anderem für McFit Standorte entwickelt, habe Grundstücke gekauft oder bestehende Immobilien, habe die umgebaut und an McFit vermietet. Aha. Und da war sozusagen der erste so, ja, unternehmerische, tatsächlich auch erfolgreiche sozusagen Phase. Bis 2007 und 2007 dann habe ich tatsächlich die Idee Fitix, die schon länger in der Schublade lag, aber ich eigentlich erstmal das so eigentlich nicht wollte und auch so ein bisschen der Loyalität zu meinem Mentor Rainer Schaller und generell McFit und habe dann doch rausgeholt und habe gesagt, okay, ich mach das und ja, Fitix.
Also FitX oder FitX, ne?
FitX ist es ja so, ja genau.
Wie viele Standorte hast du denn mittlerweile?
Mittlerweile 76. Ich bin letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du
mich gelesen hast, verkauft.
Habe ich meine Anteile an meine Partner verkauft. Und ja, habe ich.
Also, du hast dann 4 Jahre gemacht, also den Aufbau?
Kann man sagen 10 Jahre, wenn man Vorlauf dazu nimmt und so 10 Jahre.
Und wie viele Gründer wart ihr?
War alleine.
Du warst alleine, okay.
Genau, also, alleine angefangen. Mh. Ziemlich schnell am Anfang in einen Investor reingenommen. Das war ein irischer, sehr vermögender Unternehmer, Ben Dunn. Ganz schnell haben wir festgestellt, dass die Mentalitäten nicht passen. Dann haben wir uns aber sehr friedlich getrennt und dann habe ich die Schmidt-Gruppe als Familienunternehmen mal dazu gewonnen und dann ging es richtig los.
Okay.
Die ersten 3 Filialen habe ich selber gemacht.
Also wirklich selber finanziert, aufgebaut, genau. Immobilien ausgewählt.
Genau.
Wo seid ihr so schwerpunktmäßig in Deutschland?
Mittlerweile bundesweit, also Nord, Ost, Süd, West, mit sehr hoher Konzentration in Nordrhein-Westfalen.
Lass mal jetzt für alle Hörer jetzt ein bisschen die Economics von so einem Fitnessstudio. Also wie muss man sich das vorstellen? Was macht so ein Studio für einen Umsatz so alleine für sich? Wenn man es gut macht?
Also wenn man gut macht, in so ein Studio macht so bis... ich würde sagen, irgendwo 3,5, 3 Umsatz im Jahr.
Das ist schon möglich. Und wenn man dann entsprechend 70, 80 Stück hat, dann hat man auf einmal eine Firma mit über 100 Millionen Umsatz.
Genau, also als ich die Firma eigentlich verkauft habe oder meine Anteile verkauft habe, haben wir eine dreistellig hohe Summe an Umsatz gemacht.
Also Millionen. Ja. Ja. Okay, und wie... ist die Kostenstruktur? Man hat dann wahrscheinlich die Abschreibung auf die Geräte, die muss man einmal anschaffen.
Genau.
Die Flächenmiete nehme ich mal an.
Genau.
Personal. Und dann Kundenakquise.
Genau.
Und also Geräte kann man sich ja irgendwie vorstellen, was es kostet, müssen abgeschrieben werden. Und am Ende geht es halt darum, möglichst viele Mitglieder zu haben. Das ist der Schlüssel.
Exakt. Also Philosophie war bei mir immer, ein Produkt zu schaffen, dass das Produkt selbst eigentlich sich verkauft und keine Verkaufsgespräche stattfinden müssen. Das war ein sympathisches, sehr, sehr transparentes, sehr einfaches Produkt mit einem Preis, einer Öffnungszeit. Alles inklusive, mit einem relativ weiblich gestaltete sozusagen auch Raum von den Farben, von der Feeling und Kurse, die auch dazu beigetragen haben, dass viele weibliche sozusagen Zielgruppe auch zu uns gekommen ist und das auch dazu beigetragen, dass es dann halt auch ein stimmiges Konzept war. Und ja, dass es dann halt innerhalb der letzten 10 Jahre so viele Filialen und auch eine hohe Anzahl an Mitgliedern gesammelt wurden, hat tatsächlich mit Gesamt- und Gesamtkonzept zu tun gehabt.
Wie viel Mitglieder kann man dann haben in so einer Filiale? Also wenn du sagst jetzt irgendwie 3 Millionen Umsatz, dann stehen dahinter, lass mich rechnen, wahrscheinlich schon noch ein paar tausend Mitglieder, ne?
Ja, das sind einige tausend Mitglieder. Also bei den Zahlen, jedes Studio hat unterschiedliche Zahlen. Also man geht aber auch von einem durchschnittliche Zahl, also pro Quadratmeter 2, 3 Mitglieder, dann ist es ein gutes Business. Und die Studios haben so 2,500 Quadratmeter ungefähr.
Okay. Und, also das heißt, ja. So 5,000-6,000 Mitglieder muss man haben.
Genau.
Und die sind ja auch relativ treu. Also weil man ja ein Fitness-Abo, wenn es einmal abgeschlossen ist, dann bleibt es relativ lange haltbar, ne?
Ja, sollte eigentlich so sein, dass die Kunden auch dazu gehalten sind, immer auch tatsächlich zu kommen. Es ist ja diese immer Mythos in der Branche, dass okay, die Leute bezahlen, aber nicht kommen. Mhm. Ich war nie Verfechter davon, aber das ist tatsächlich Natur der Sache.
Okay, und wie kriegt man Kunden? Also ist das dann irgendwie so, dass man sagt, okay, hier ist der Umkreis, also nicht 5 Kilometer ums Studio herum, da leben viele Menschen und die kommen dann, weil einfach die das suchen, oder machst du da auch schon viel über Marketing und Akquise?
Nee, also wir haben wenig Marketing gehabt. Marketing, also erste und wichtigste Marketing-Tool war der Standort selbst. Immer Standort richtig auswählen und 4-spurige Auswahlstraßen, da wo es viel Verkehr ist, weil du wirst dann gesehen. Mhm. Immer mit einer sehr ausgeprägte Außenwerbung, immer hinterleuchtete Einzelbuchstaben, wo auch mal ein bisschen immer Fragezeichen bei den Passanten aufwirft und jemand auf der mentale Landkarte steht und jeder weiß, okay, das ist Fitness, Bewegung, dahinter immer Laufbänder. Und wir haben wirklich immer bei jeder Eröffnung nur einfach eine Eröffnungswerbung gemacht, eine ganz kleine Budget, und danach war Word of Mouth, also Mundpropaganda.
Habt ihr so Referrals gemacht, also dass man, wenn man schon Mitglied ist, dass man irgendwie einen Rabatt bekommt?
Ja, solche Aktionen haben wir auch gemacht, aber nicht immer. Haben wir irgendwann so ein Starterpaket gemacht, das ist wahrscheinlich in Hamburg auch in der Ecke, wo Fitix ist, haben wir so ein Starterpaket gemacht, so eine Tasche, so ein Handtuch, eine Flasche, so ein Lanyard, wo du deine Karte mitgenommen hast. Mhm. Und das war auch damals neu. Du hast dann bei dem sozusagen Unterschrift dieses Starterpaket bekommen. Und dann hat man wirklich im Umkreis vom Studio viele so Kids, Jungs, Mädels gesehen mit der Tasche, die dann rumlaufen, die auch für uns eine Art Werbung war. Ganz einfach, und das hat uns immer halt auch in der Städte, wo wir auch sogar nicht waren, ziemlich schnell auch viele Mitglieder gebracht. Ich sag mal, Preis-Leistungs-Verhältnis war auch sehr, sehr, sehr gut am Anfang. Ich bin gestartet mit 15 Euro pro Monat. Mhm. Und das war alles dabei. Und dann irgendwann haben wir eine Preiserhöhung gehabt von 5 Euro, was überhaupt nicht zu irgendwelche auch niedrige Zahlen beigetragen hat. Und ja.
Und welche Rolle spielen jetzt irgendwie Geräte oder Kurse oder so? Musst du da wirklich das Neueste vom Neuesten haben oder musst du die irgendwelche besonderen Kurse anbieten? Oder ist das, wird da was Besonderes erwartet?
Also wichtig ist, dass die Kurse, also die, also Brand von den Geräten ist die Kunden eigentlich egal. Im Freihandelbereich schon, da haben wir halt amerikanische namhafte Geräte gehabt, wo die Freihandelbereich Leute kennen. Und die Kurse waren enorm wichtig. Die Kurse haben diese auch Gruppendynamik mit sich gebracht, Musik. Und die Leute sind dann 50 Mann auf einmal aus dem Kurs raus. Dann haben sie sich eine Getränke gezapft. Das war eine gute Atmosphäre. Also es gibt viele Parameter, die da zu dem Erfolg, wenn man es Erfolg nennen kann, beigetragen haben.
Na gut, also ich meine, über 100 Millionen Umsatz ist jetzt schon relativ erfolgreich, würde ich sagen.
Ja, also zweitgrößte Fitnesskette Deutschland, ein sehr sympathischer Brand, also von außen, von innen. Also wir würden auch sympathisch aufgenommen, auch von Kunden.
Und das heißt, nachdem du dann die ersten Studios gemacht hast und selber sozusagen komplett gemanagt hast, war dann dein Job wahrscheinlich das Immobilienteil des Ganzen. Du musstest halt gucken, welche Immobilien und wo. Also das nehme ich mal an, war dann so Top-Management-Job.
Ja, also eine bestimmte Zeitpunkt hat sich ja dann professionalisiert. Wir haben eine Expansionsabteilung gehabt, einen Vertrieb, wo dann die Studios eigentlich geführt haben, Personal. Also jede 10. Studio dann halt ein Bereichsleiter, dann ein Vertriebsleiter.
Wie viele Mitarbeiter hattest du da in der Spitze?
2200.
Wow, 2200 ja. Mitarbeiter.
Ja.
Okay.
Sehr viele auch in Teilzeit und Minijob, aber auch einige Festangestellten. Mhm, im Studio ist immer fest 5 Leute und dann alle anderen Stellen entweder Teilzeit beziehungsweise Minijob.
Okay. Und wie ging das dann sozusagen weiter bei dir? Also du musst ja irgendeine Finanzierung bekommen. Du kannst ja jetzt irgendwie, sagen wir mal, zwei Studios, kann ich mir vorstellen, kriegt man doch sozusagen von der Bank finanziert vielleicht oder so.
Nee, muss ich ehrlich sagen, am Anfang 0 Finanzierung bekommen. Also die Banken waren ja auch, ich meine, Fitness wurde ja jetzt in den letzten Jahren tatsächlich gerade erst als Industrie so akzeptiert. Vorher war ja Muckibude, also wenn du irgendwo bei der Bank angeklopft hast, dann, nächste Muckibude wollen wir nicht und so. Mhm. Und erste Studios tatsächlich das Geld, was ich in Immobilien verdient hatte, komplett reingesteckt. Also ich habe alles auf eine Karte gesetzt sozusagen.
Immobilien verdient heißt, du hast dann Wohnungen oder Häuser gekauft und fertig gemacht und weiterverkauft?
Nee, die waren im Bestand, aber ich hatte mit einem Partner in Essen eine Immobiliengesellschaft gehabt, der einen bestimmten Wert hatte, und irgendwann habe ich mich von ihm getrennt und habe das Geld halt genommen und in Fitness gesteckt. Fitix und natürlich auch gleichzeitig YT, die auch
Da müssen wir separat gleich. Aber du hast ja auch dann gute Sachen getroffen. Also ich meine, als Gründer, Immobilien ist natürlich eine gute Sache. Und Fitnessstudio, das hast du ja auch damals ein gutes Timing gehabt. Irgendwie, das war ja so die Welle. Heutzutage habe ich das Gefühl, ich habe ein bisschen recherchiert, ist das Geschäft schon schwer. Also Fitnessstudio-Ketten, da gibt es jetzt ja einige, die auch gar nicht so erfolgreich sind. Fitness First habe ich gesehen, findet keinen Käufer. Ich habe gerade so ein bisschen gegoogelt und gelesen. Nicht so einfach, ne?
Ja, ich muss ehrlich sagen, als ich angefangen habe, haben mich viele auch für verrückt gehalten, haben gesagt, ey, was willst du hier überhaupt? Es gibt so viele Studios. Aber genauso wie du sagst, und hast du recht, also das war genau die Zeit, wo es noch einiges möglich war. Das war gute Timing, aber auch sehr, sehr ehrgeizige, sehr zielorientierte Arbeit. Und,
was hat man für Margen da so ungefähr? Also wenn du so ein Fitnessstudio machst, ist das dann irgendwie, ich habe jetzt bei dir, kann man ja nachgucken, Bundesanzeiger, 100 Millionen oder ein bisschen mehr war dann der Umsatz, aber das bleiben schon Millionen übrig, aber es bleibt ist jetzt so, die Marge ist gefühlt jetzt so 5-6% nur. War ich überrascht.
Ja, also man muss ehrlich sagen, also ich habe immer von Tsunami-Effekt in der Fitnessbranche gesprochen. Du hast halt Fixkosten, die musst du dann nach einer bestimmten Zeit abdecken. Das ist dann der Break-Even. Mhm. Und danach tatsächlich hast du einen enormen Cashflow, der immer reinkommt und das Business eigentlich von alleine auch finanziert, je nachdem, wie schnell du expandierst. Und das ist sehr, sehr lukrativ, weil halt diese Mitgliedschaft, also Subscription, dass die Leute halt monatlich, du kannst mit bestimmten Einnahmen auch rechnen, sehr gut.
Aber wie lange ist so Haltbarkeit? Planen. Also mehrere Jahre? Wenn du einmal jemanden gewonnen hast, bleibt der im Schnitt mehrere Jahre?
Nee, ein Mitglied hat eine Lebensdauer in diesem Budget-Bereich so von 1,6, 1,8, also ein Jahr, 8 Monate.
Und man braucht wahrscheinlich eine Mindestgröße an Stadt, oder? Also ich kann mir vorstellen, ihr habt jetzt geguckt, wo sind Städte mit über, weiß nicht, 50.000 Einwohnern, oder wie seid ihr vorgegangen?
Also am Anfang über 100.000 Einwohner, aber jetzt mittlerweile kann man auch runtergehen auf kleinere Städte.
Aber irgendwann ist einfach nicht mehr die ausreichende Masse da. Und dann macht das Fitnessstudio irgendwie jemand, der das eher so als kleineres eigenes Business betreibt, aber nicht als Cash-Business.
Genau. Es gibt andere Modelle, die dann halt in kleinere Städte auch funktionieren. Aber unser Modell hätte eigentlich unter 50.000 Einwohner dann, sogar bei 50.000 Einwohner ist schwer. Also du musst schon bei 100 sein.
Okay. Doch. Okay. Ist eigentlich mittlerweile, glaubst du, in Deutschland der Fitnessstudio-Markt, also hat McFit gewonnen? Also kann man gegen die noch ankommen? Oder ist das irgendwie, die sind jetzt so stark und haben jetzt auch so viele verschiedene Marken auf verschiedenen Ebenen, haben so starke Testimonials an verschiedenen Stellen. Glaubst du, dass das eigentlich der Markt komplett von denen gewonnen wurde?
Nee, das glaube ich nicht. Das nicht so ist, habe ich ja mit Fitix, glaube ich, ein Stück weit bewiesen.
Aber schon vor Jahren.
Ja, Fitness entwickelt sich auch weiter, glaube ich. Und da wachsen immer wieder neue Facetten von Fitness. Und ich glaube, dass es in den nächsten Jahren auch andere Konzepte in andere Formate auf den Markt kommen, die den Markt massiv verändern. Und eine Sache, Philipp, was sich in Fitnessbranche generell in diesem Dauerschuldverhältnisgeschäft, weißt du, so Abos, Fitness, was weiß ich, Sky, dies, jenes, verändern wird, wenn das Ganze liberalisiert wird, wenn Netflix-Prinzip angesetzt wird, du hast keinen Jahresvertrag mehr, sondern monatlich kannst du den Vertrag kündigen. Und da wird sich Spreu vom Weizen trennen, weil dann muss Qualität, Transparenz, eigentlich Betreuung, dies, jenes stimmen. Ansonsten bist du nicht mehr überlebensfähig.
Sag mal vielleicht ein paar Worte zu dieser ganzen Revolution, die wir ja auch gerade sehen. ClassPass, also diese verschiedenen Startups, die jetzt kommen, wo man dann ein Abo abschließt und dann bei verschiedensten Fitnessstudios Mitglied sein kann. Da gibt es ja auch deutsche Player, wie heißen die?
Also GymPass ist, glaube ich, die amerikanische Version. Weiß ich nicht. Ich habe auch ein Interview in den Europe Active. Das ist so ein Institut, die komplett europäische Fitnessmarkt so ein bisschen anguckt und Statistiken jährlich rausbringt und habe da zu diesen Konzepten noch keine, also klare Meinung, ob das jetzt sich durchsetzt und alles andere irgendwie in Schatten stellt. Aber Boutiques, das Thema, es wird keine Jahresverträge mehr geben. Die Fitnessstudios sind genauso wie ein Netflix-Abo monatlich, wird den Markt wieder komplett verändern und das wird kommen. Jetzt erstmal ist es so, dass du nicht mehr als ein Jahr Vertrag machen kannst und ich glaube, EU-Richtlinien werden sich in der nächsten Zeit sehr schnell verändern, dass der Konsument der Wichtigste ist und das muss liberal sein. Der muss einfach innerhalb 4 Wochen sagen können, nee, ich will nicht weiter trainieren oder will in eine andere Studio trainieren. Und das sind so Veränderungsprozesse, die wiederum neue Märkte aufmachen beziehungsweise flexible Modelle und so weiter und so fort. Und Gympass zum Beispiel ist ein Produkt, der tatsächlich erfolgreich jetzt agiert. Wie die sich formieren, wie das alles ausschaut, in Zukunft bleibt abzuwarten. Ich werde persönlich, die Fitnessbranche ist mein DNA und werde da mich zurückmelden.
Okay, das kommt auch noch. Also das heißt Kicks, YT ist ja auch ein bisschen Fitness. Also ja. Dann hast du noch was Neues in petto für Fitness?
Ja, Ideen sind da. Es ist noch nicht alles sozusagen spruchreif. Aber Clearlines möchte auch ein Fitness sozusagen Powerhouse werden mit Fitnessprodukten in allen Facetten vom Fitness. Muss ja nicht immer Fitnessstudio sein, es kann ja auch andere Dinge sein. Und da sind wir gerade uns am Formieren und gute Leute dazu zu holen und ja.
Und jetzt erzähl mal, du hast parallel auch noch, wenn man jetzt irgendwie recherchiert, noch eine Fahrradmarke, hast du gerade schon ein bisschen angedeutet, auch noch aufgebaut. YT, Bikes, wo kommt das her?
Ja, also ganz coole Geschichte und das ist vielleicht auch die Geschichte, die ich jetzt erzählen kann und dann auch den Anschluss, das was ich jetzt mache, weil das war die Initialzündung. Und zwar, ich habe einen sehr guten Freund, mein bester Freund, Kumpel kennengelernt, damals im Fitnessstudio als Mitarbeiter. Wir waren zusammen im Studio Trainer und ja, ich glaube 2 Wochen waren wir im Studio und haben mir schon gesagt, ey, wir müssen irgendwann was zusammen machen. Mhm. Und Interesse zum Mountainbiking, mehr bei ihm, also Markus Flossmann, vielleicht sein Name, hat dazu beigetragen, dass wir gesagt haben, ey, in diesem Richtung Bike und so, muss man was machen. Und haben wir gesagt, ja, es wäre cool, mal irgendwann so einen Bike-Shop neben dem Stadler in Nürnberg aufzumachen, weil er aus der Ecke kam, aus Franken. Und irgendwann durch diese ganze, ja, wir müssen was machen, kam die Idee, wir müssen eine Plattform machen, wo Sponsoren und Extremsportler irgendwie zusammenfinden und dadurch mal Sponsoringgeschäfte zustande kommen. Nach einem Modell, der eigentlich in USA schon gibt, getasponsor.com, haben wir sponsory.com gegründet, eine Plattform, wo also Extremsportler im Bereich Mountainbiking, Snowboard, Kayaking mit Sponsoren irgendwie in Verbindung kommen sollten. Ziemlich schnell 30.000 Unique-User, 4 Millionen Klicks. Aber dann haben wir gemerkt, ey, du verdienst kein Geld. Irgendwie wussten wir nicht, wo wir das Geld mit verdienen sollen. Und haben beide und auch nebenbei andere Sachen gemacht. Er war Marketingleiter bei McFit. Ich war selbstständig mit Immobilien. Und dann habe ich gesagt, okay, was machen wir? Und da kam damals mein Partner eine sehr, sehr gute Idee. Der hat irgendwie einen taiwanesischen Agenten in Taiwan gefunden und hat gesagt, ey, lass uns mal ein Fahrrad bestellen da bei ihm. Zwar komplett von der Stange, Rahmen, bisschen selber designen und dann gucken, dass sie auf die Seite setzen und mal verkaufen. Gesagt, getan, Fahrrad hieß damals sponsory.com, also hieß gar nichts Young Talent, also der heutige Name YT. Und die Fahrräder kamen, der hat ein Fahrrad im Schulter genommen, ist zu Freeride gegangen, also so Meinungsmacher im Bereich Biking, und hat gesagt, würdet ihr diese Bike mal testen? Die haben gesagt, ey, gerade läuft ein Test, ja, nehmen wir auf. Siehe da, wir werden getestet und werden wir Preis-Leistungssieger in dem Test. Mhm. Also natürlich auch seine Skills im Bereich Designs, Zusammenstellung von Komponenten. Und setzen wir das Fahrrad auf dem Sponsory.com-Seite und verkaufen wir den innerhalb 5 Tagen komplett ausverkauft.
Wie viele war das dann?
150 Stück. Mhm. Und haben wir gesagt, hey, das ist genau das. Und dann ging es los. Dann haben wir ein Event, die wir damals in Hamburg auch tatsächlich in Skihalle Hamburg gemacht haben. Young Talent, irgendwie Freeride, Slopestyle Contest hieß es. Dann haben wir diesen Namen genommen, haben wir zum Namen der eigentlich neue Company gemacht. Und YT ist dann...
Wann war das?
Das war 2008.
Da gab es eine Skihalle hier, ich erinnere das gar nicht.
Ja, in der Nähe von Hamburg war eine
Skihalle. Okay, Bisping oder sowas.
Ja, also bin ich da direkt Hamburg, aber auf jeden Fall, das war der so ein bisschen auch Initialzündung für den Namen damals und dann ging es los. Und heute, also letztes Jahr haben wir 60 Millionen Euro Umsatz gemacht.
Okay.
Verkaufen wir in knapp 40 Ländern mal unsere Fahrräder. Haben wir in USA eigene Subsidiary mit komplett eigene Leute.
Und wie viele Leute arbeiten bei dir?
Mittlerweile bei YT in Taiwan, in USA und Deutschland sind knapp 200.
Okay.
Dieses Jahr geht's weiter, wir wachsen, wir machen unsere Subsidiary in England auf und ja.
Was zeichnet eure Bikes aus? Was ist das Geheimnis?
Preis-Leistungs-Verhältnis und Vertriebsmodell. Also nur online, also wir haben keine Bikes in Shops. Dadurch cutten wir halt alles, was dazwischen ist, also Großhandel, das, jenes und das geben wir an den Kunden weiter. Sehr, sehr extrovertierte, coole Marketing.
Mhm. Was sag mal ein Beispiel?
Zum Beispiel letztes Jahr haben wir bei Einführung unserer neue Capra, ein Modell, ein All Mountain, haben wir ein Ad mit Christopher Walken, also der Oscar-Preisträger, Hollywood-Star, gedreht. Das musst ihr euch angucken. Okay. Das ist wirklich cool.
Und das ist dann
also,
bei YouTube rumgelaufen? Oder?
Exakt. Friendship Redefined heißt es. Heißt der Ad.
Und das hat richtig Reichweite? Habe ich nicht gesehen.
Ja, totale Reichweite. Ja, in der Szene sehr, aber auch außerhalb. Aber jede Marketingaktion hatte jedes Jahr einen andere Aspekt, einen andere Überraschungseffekt. Wurde nie gleich. Also wir haben immer sehr, sehr gute Fahrer als Testimonial gehabt, die auch Contest gewonnen haben. Sehr
und worüber vertreibt denn die Werbung? Also über YouTube dann oder digital?
Über
oder?
Eigene digitale Kanäle. YouTube, Instagram natürlich jetzt. Und mein Partner, ein totale Marketing, sag ich mal,
Guru,
aber nicht gelernter, sondern eigene DNA, so Marketing und Design. Und wurde halt Marke YT innerhalb sehr, sehr, sehr kurzer Zeit, gehört YT zu Top 3 der, ich sag mal, Boutique-Brands. Also wenn du Santa Cruz, Specialized, ist ja auch keine Boutique, aber so eine namhafte Marke. YT ist immer dann in der erste drei.
Für Mountainbikes?
Für Mountainbikes.
Ja, ihr macht nur Mountainbikes?
Nur Mountainbikes und das auch Sportgeräte. Also keine Mountainbikes, wo du jetzt Brötchen holen würdest. Das sind Downhill, Freeride, All Mountain und so weiter und so fort, ja.
Okay, und was war das Vertriebsmittel, weil du gerade meinst, das war clever, habt ihr das gemacht?
Nur online.
Okay, online und dann
über Direktvertrieb.
Eigenen Shop. Alles über einen eigenen Shop.
Alles über eigenen
also
Shop.
Also am Ende würde man sagen, eine Direct-to-Consumer-Brand.
Exakt.
Und wie habt ihr denn die trotzdem so groß gekriegt, dass so viele Leute, man Direct-to-Consumer ist ja nicht einfach. Wir sehen es jetzt ja in allen möglichen Bereichen, Brillen und Matratzen und so, wann versucht man den Handel rauszunehmen, aber die tun sich alle nicht so leicht.
Ja, also Direct-to-Consumer mit dem Unterschied, dass wir auch das Produkt in Deutschland designt, in Deutschland sozusagen.
Klar, aber das haben die ja anderen auch viele.
Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das Modell, also Vertriebsmodell direkt zu Consumer und natürlich die Marketing, sehr, sehr, sehr extrovertiert, gute Marketingarbeit und immer Preis-Leistungs-Verhältnis top.
Verkauf bei Amazon, bei Fahrrad.de oder sowas gar nicht?
Nee, nix. Überhaupt. Nur unser eigener Kanal. Und haben wir letztes Jahr circa 22.000 Bikes verkauft, weltweit.
Okay, und das ist alles durch denselben Shop?
Alles im selben Shop. Ja.
Okay, und die werden jetzt wo auch alle wo gebaut noch in...
Die werden halt in Deutschland konstruiert und designt, in Taiwan, in Asien halt die Rahmen gebaut, dann Komponente kommen dann nach Deutschland, werden in Deutschland zusammengebaut und dann halt an Kunden verschickt. USA bekommen natürlich die Bikes direkt in USA, wegen Zoll- und Steuerproblematik, aber alles andere komplett in unsere eigene Hand.
Und bei der Firma hast du auch Investoren dabei oder hast du das auch
so? Nee, das ist eigentlich, wir sind drei Partner, also beziehungsweise vier. Also Markus und ich haben die Firma gegründet, dann haben wir ein guter Freund von uns, Ingenieur, der auch in dem Bereich Konstruktion sehr viel Erfahrung hatte, ist am Anfang reingeholt mit Anteilen. Und vor zwei Jahren haben wir 3% einem sehr guten Freund und Beirat der Firma auch dann verkauft. Aber Mehrheit der Anteile gehören noch uns.
Und ihr braucht dann nie irgendwie Kapital?
Nee, ich habe eigentlich unsere Aufgaben in der also in der gesamte Geschäft haben sie auch ziemlich schnell festgelegt. Ich war immer für Finanzierung und für das Thema Networking und Finanzen zuständig und der Markus hat das operative Geschäft gemacht. Und vielleicht außerhalb das Geschäftliche, was Initialzündung war auch für das neue Business, was ich mache, Crealize, was ich auch später ein bisschen dazu komme, war, dass wir das Geschäft eigentlich sehr auch als Hobby angefangen haben, nebenbei, neben unserem Beruf. Und es musste irgendwann aber doch entweder was werden oder wir mussten es einfach sein lassen. Und dieses Gespräch habe ich damals mit Markus geführt. Habe ich gesagt, ey Markus, wir müssen entweder jetzt einmal das Ding packen und machen oder wird immer so ein nebenbei Business bleiben. Und der war halt damals Marketingleiter, hat einen sehr hohen Lebensstandard gehabt und musste ja alles aufgeben, weil er war ja derjenige, der eigentlich aufgeben musste, weil ich hatte ja mein eigenes Business. Und damals habe ich sehr viel, glaube ich, auch Überzeugungsarbeit geleistet, dass wir das schaffen, dass wir auch die Finanzierung bekommen, dass ich dafür stehe. Und damals war auch für Markus eine große Risiko
einzugehen. Aber Finanzierung heißt von Banken?
Zum Teil von Banken, aber auch zum Teil mit Eigenkapital. Und habe der Markus tatsächlich motiviert und auch dahin gekriegt, dass er gesagt hat, okay, ich gebe meinen Job auf und wir machen das. Damals war schon echt ein Schritt, weil wir sehr, sehr oft auch mit YT wirklich im Rande des Abgrunds standen. Aber heute blicken wir zurück und sagen wir, boah, stell dir vor, wir hätten das nicht gemacht damals.
Aber sag mal, du hast gerade erzählt, auch Eigenkapital, das heißt, dann waren doch zwischenzeitlich Investoren drin?
Eigenkapital, nee, das dann, Geld, das ich immer verdient hatte.
Okay, das heißt, niemals irgendwelche, die nicht jetzt aus eurem Freundes oder
so? Nee. Wir haben immer mit Banken natürlich auch Finanzierung gekriegt, aber das waren auch Banken,
Kredite.
Kredite, LCs, also für die Waren, also Letter of Credit für die Ware, die eingeführt wurde. Aber immer halt mit auch eigenes Geld, weil die Banken haben ja auch nicht immer mitgemacht ohne. Und die Combo hat immer uns weitergebracht, natürlich klein immer gewachsen, jedes Jahr Kleinigkeit so ein bisschen versucht zu wachsen. In den letzten 5 Jahren ist Wachstum natürlich massiv nochmal exponentiell gewesen.
Was ist denn so eine Firma jetzt wert? Wenn man jetzt hört, so 60 Millionen Euro, das hast du gesagt, das ist ja schon was eigene Brand, da ist ja schon jetzt irgendwie, weiß nicht, sicherlich eine dreistellige Millionen-Bewertung sehen, oder?
Ja, das hast du gesagt. Also ich kann es wirklich nicht beurteilen. Wir wollen die Firma nicht verkaufen. Wir glauben dran, dass es noch viel, viel mehr geht und die Firma auch weiterentwickeln. Wir haben mehrmals schon Angebote gehabt von eigentlich auch Industrie, von Bike-Industrie, die Firma zu verkaufen. Aber haben wir uns dagegen aus verschiedenen Gründen gewehrt, haben wir gesagt, nee, wir wollen erstmal eigenständig bleiben. Aber sicherlich, die Firma hat schon einen sehr hohen Wert und wird noch wertvoller werden.
Auch das kann man so nachgucken. Ihr macht auch schon mehrere Millionen Euro Ergebnis damit. Ne? Selbst das, was man so sehen kann im Netz, wenn man das ein bisschen recherchiert, schon vor Jahren, also wahrscheinlich wird es heute, die Zahlen noch nicht öffentlich, noch mehr sein, nehme ich an.
Ja, wir haben natürlich all Geld, was wir verdient haben, immer wieder in das Geschäft investiert und macht es Spaß. Ich habe echt dadurch gelernt, dass man Menschen ermutigen kann, zu Dinge, die sie selber nicht glauben, schaffen zu können. Und das war für mich auch die Initialzündung. Immer damals habe ich gedacht, das ist echt cool, bei Immobilien zu bauen und Geld zu verdienen. Es ist auch cool, mal eine Fitnesskette aufzubauen. Aber wie cool wäre das, wenn man als, ich sag mal, Enabler von Menschen wird, die eine unternehmerische DNA haben, aber selber gar nichts wissen, dass sie das haben, weil die in irgendwo in Rat Race sich befinden, guten Job, gutes Gehalt und immer wollten die was Eigenes machen, aber nie so sich getraut haben. Und in Deutschland natürlich auch diese Mentalität, boah, Sicherheit, was passiert, wenn ich irgendwie Failure dabei habe, dies, jenes. Und habe ich gesagt, oh, boah, das wäre...
Und das ist dein neues Ding. Exakt. Du hast ja einen Inkubator noch gegründet, ne?
Exakt. Also Inkubator, wir nennen es Company Creator. Da würde ich ein bisschen mehr auch erzählen, weil das wird dir, glaube ich, gefallen, was es auch für vielleicht Zuhörer interessant ist. Ja, mit der Gedanke, andere Menschen vielleicht zu befähigen, mal ihre eigene Business zu machen, habe ich diese Idee immer mitgetragen. Habe mit meinen Menschen, die mir nahe standen, habe ich immer gesprochen, habe ich gesagt, was hältst du davon, wenn man ein Haus macht, die man irgendwie Founders House nennt und Infrastruktur schafft. Tatsächlich so Inkubator, aber damals habe ich noch nicht so einen Namen oder so ein System für gehabt. Und irgendwann kam mir der Name, beziehungsweise habe mit einem sehr guten Freund, sehr guter Designer aus Köln, den Namen Creelize irgendwie erfunden. Also die zwei Wörter Creation und Realization kombiniert und habe dann aber auch in Schublade gelegt, habe ich gesagt, irgendwann muss ich das machen. War viel zu tun und ja, und vor viereinhalb Jahren dann mit David Ewald und Markus Paduszek habe ich gesagt, das muss ich jetzt machen, weil es gibt so viele Talente um mich und es gibt so viele Leute, die ich dazu motivieren kann. Und ja, haben wir die Firma gegründet, haben wir gesagt, okay, wir fangen erstmal basic an, eigene Ideen mit Gründer zu bestücken und etwas auf die Straße zu bringen. Oder wenn eine Idee an uns herangetragen wird, die Leute zu motivieren bzw. zu unterstützen mit verschiedene Tools, Geld, Finanzstrukturen, Netzwerk.
Jetzt habt ihr schon irgendwie 6 oder 7 Firmen im Portfolio?
Zehn.
Zehn. Sag mal so, was machen die so, die 10?
Also wir haben unser erster Versuch war ein Gastronomie-Versuch, Baba Green. Haben wir sehr enthusiastisch diese Konzept angefangen. Damals wollten wir Döner, also das war meine Idee immer, salonfähig machen. Also warum gab es keine Döner, der irgendwie 100 Filialen von gab? Haben wir nicht verstanden, haben wir gesagt, das muss doch gehen. Haben wir angefangen, total geile Marke entstanden, Baba Green, also CI hat ein Mofori, ein Design-Kollektiv aus Düsseldorf gemacht und die haben wir damit auch CI German Design Award gewonnen. Top-Produkt, sehr viel Feedback, aber auch total, wir nennen es gesunde Naivität. Wir haben überhaupt nicht mit Gastronomie zu tun gehabt, einfach reingegangen, gemacht, getan.
Und woran hat's gescheitert?
Es ist tatsächlich, ich nenne es nicht Scheitern, sondern heftige Learning war das. Ich glaube, Standort, Auswahl war nicht richtig, war etwas vielleicht auch zu euphorisch. Dann war es along the way auch nicht vorhandene Erfahrung im Bereich Systemgastronomie, die wir immer versucht haben, selber Systeme zu schaffen, aber dann Produkt war sehr erklärungsbedürftig, obwohl sehr, sehr, sehr gut war von der Geschmack und Qualität. Und weißt du, diese Balance zwischen Aufwand und Umsatz und Marge stand nicht in einem Einklang. Und da haben wir aber auch nicht aufgegeben, haben lange daran rumgebastelt, aber irgendwann haben wir gemerkt, okay, also wir können das sehr, sehr lange weitermachen, aber wir sehen da gar keine Möglichkeit, den, ich sag mal, Turnaround zu kriegen. Und dann haben wir es Learning genannt und sind wir auch stolz darauf. Mhm. Darauf haben wir Firma Wellness gegründet mit andere Mark Pfeiffer, der dich kennt, ja, aber du ihn nicht, auch Essener Junge und
also zumindest nicht tiefer. Zumindest nicht tiefer. Ja. Aber ich glaube, der hat zusammengebracht, ne?
Ja. Auf jeden Fall der total, also muss ich ehrlich sagen, total gelungenes Konzept. Wellness ist ein Day-Spa-Konzept, wo du halt stundenweise so ein Nest für dich anmieten kannst, bis maximal 4 Leute, wo dann halt ein Sauna, ein Erlebnisdusche und ein Jacuzzi, ein Whirlpool gibt, plus ein Ruhebereich. Das haben wir in Essen direkt neben Fittix-Filiale eröffnet und mittlerweile gibt es die schon 1,5 Jahre und sind wir sehr erfolgreich und sind wir kurz davor in Hamburg auch Mietverträge abzuschließen.
Okay.
Und damit werden wir jetzt auch richtig expandieren und in Deutschland komplett rausgehen, in allen großen Städte.
Okay.
Mindshine, ein Trainings-App für Mind, für Mindset, für Persönlichkeit, haben wir mit einem sehr, sehr guten Gründer, Stefan Hauner, der...
Auch in Essen?
München.
Okay.
Stefan Hauner ist einer der, also der war COO von Freeletics. Freeletics, sagt ihr was? Auch mit so großen Ambitionen, was Eigenes zu machen. Dann haben wir Mind-Training.
Das ist auch Mindset, gerade ein heißes Thema, ne?
Ja, total heißes Thema. Wir haben damit tatsächlich vor 2 Jahren angefangen. Mittlerweile sind einige Mitarbeiter da. Wir haben eine...
Wie viel Geld steckst ihr dann da mal so rein in die Firmen am Anfang?
Also wir haben bis jetzt alle Firmen mit Eigenkapital, die aus meiner Holding halt verdient wurde, immer gestemmt. Aber natürlich wird das nicht jetzt dauerhaft der Fall sein können. Wir müssen nach außen, wir müssen auch Investoren und Leute finden, die auch in unsere Ideen investieren wollen. Aber bis jetzt habe ich...
Und wie viel, sagen wir mal, so eine Firma wie jetzt Mindshine oder das Wellness-Konzept, wie sind das immer so ein paar Hunderttausend, die du da reinsteckst? Oder
ja, okay, Wellness ist natürlich total, total kostenaufwendig. Das ist ein Brick-and-Mortar-Geschäft, da machst du viel. Da haben wir schon siebenstellig Eigenkapital drinnen, aber auch mit Finanzierung.
Aber du bist auch komplett abgeschottet von dieser ganzen Berliner Szene oder von den ganzen klassischen VCs. Ich habe das Gefühl, du fliegst da unterm Radar, weil ich auch viele Gäste hier, viele aus meinem Bekannten- oder Freundeskreis sind da in dieser Berliner Gründerszene unterwegs. Und du operierst aus Essen heraus, witzigerweise, und machst solche Sachen ja unter dem Radar eigentlich für der deutschen Startup-Szene.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war ja, habe ich glaube ich vorhin auch erwähnt, sehr pressescheu und wollte auch nicht großartig nach außen, habe ich immer gesagt.
Wegen deiner Historie auch, wegen der Iran-Geschichte?
Nö, sondern einfach habe ich gesagt, ey, es ist alles nicht wert zu erzählen. Also es ist auch für mich immer noch... Alles, ja, man kann es erzählen, aber lass mal warten, bis es richtig was Erzählenswertes kommt.
Hast du gesagt, 10 Firmen hast du schon vorgestellt, also wie willst du eines Tages da 50 Firmen im Portfolio haben oder was ist das Ding an die Börse bringen oder was hast du dir so vorgestellt?
Also erstmal möchte ich die Debatte tatsächlich eröffnen, ob Ruhrgebiet beziehungsweise generell unsere Gebiet nicht ein sehr, sehr potenzieller eigentlich Startup-Szene sein kann. Das habe ich immer gewünscht. Habe ich gesagt, warum Berlin, warum München, warum nicht aus Essen heraus? Und mit der Gedanke auch Essen nie so verlassen, habe ich gesagt.
Ich rede mit vielen Essenern, aber selbst da haben mir wenige von dir erzählt, bis halt vor kurzem die Intro kam, wo ich dachte, Wahnsinn, ich hätte es gar nicht erwartet, dass das da gibt. Und ich glaube, du bist in Essen auch selbst da nicht so bekannt. Also viele der klassischen Anlaufstellen bei den lokalen Medien oder auch bei der Stadt oder so, haben dich so auf dem Radar, glaube ich.
Nee, haben sie nicht, weil ich auch, sage ich, also ich war total, oder alles, was ich gemacht habe, habe ich nicht für groß und gut genug gefunden.
Jetzt kommen die Intros. Also ich bin sicher, sobald das Ding hier live ist, werden mich wahrscheinlich viele Leute anschreiben, ey, du musst mir den Jakob vorstellen, kannst du doch kurz das Intro machen, das wird ganz sicher passieren.
Auf jeden Fall. Aber mittlerweile traue ich mir auch mehr und glaube, ein bisschen Bestätigung von rechts und links hat mir auch Mut gegeben. Ey, es ist doch vielleicht das, was ich bis jetzt gemacht habe, erzählenswert.
Wo sitzt du eigentlich in Essen?
Direkt gegenüber von Volkwang-Museum.
Okay, das ist also sehr zentral. Das ist also eigentlich nicht zu übersehen, ne? Wenn man die Stadt jetzt, die meisten Hörer werden sie nicht kennen, aber okay.
Ja, und der Historie auch. Tatsächlich, Historie ist erzählenswert, weil ich bin nach Deutschland gekommen, wirklich habe tatsächlich nichts gehabt. Also von Tellerwäscher zu vermeintliche Millionär.
Naja, vermeintlich. Ich glaube, das ist jetzt nicht so überraschend, dass es der Fall ist. Ne?
Aber das macht mich noch mehr stolz und die Ziel von dem, was tatsächlich der wichtige Ziel und Propose, was wir haben, also Spuren hinterlassen. Ich habe hier Creel Eyes Logo auf dem Handballen tätowiert, also mit Living Marks. Ja. Das ist tatsächlich mein absolutes Ziel. Also paar Spuren mit paar coole Leute hinterlassen. Ob Zahl oder wirtschaftlicher Erfolg oder wie viel und was das wird, wichtig ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass wir schaffen, ein paar Veränderungen, eine Bewegung auszulösen im Ruhrgebiet, dass es da mal mehr Mut
kommt. Also, du bist doch richtig, jetzt mittlerweile fühlst du dich als Ruhrgebietsjunge sozusagen, obwohl du ja erst mit Anfang 20 reingekommen bist.
Absolut. Also, ich glaube, also, wenn du meine Tattoo sehen willst.
Wahnsinnsgeschichte. Also, das werden wir hoffentlich weiter verfolgen. Das ist irgendwie, ich glaube, wir haben jetzt schon hier mit einer Stunde gesprochen, jetzt haben wir irgendwie die wichtigsten Stationen abgekleppert. Ich bin sicher, wir werden eine Menge Anfragen kriegen von Leuten, die dich jetzt kennenlernen wollen oder die die Story irgendwie woanders nochmal hören wollen oder irgendwie mit dir arbeiten wollen. Und vollkommen zu Recht, ja. Also ich bin begeistert. Ich bin natürlich unfassbar begeistert, dass in Essen passiert. Hätte ja irgendwie überall sein können. Und da haben wir nun beide eine Beziehung zur Stadt. Und ich kann dir sagen, also wir mit OMR bleiben sicherlich dran und werden das sicherlich weiterverfolgen. Ein Thema müssen wir auch nochmal ansprechen, das kann man auch nachlesen. Du hast vor kurzem Kicks, also mit Z am Ende, gekauft, und zwar von Zalando. Und die Geschichte geht so, dass Zalando das irgendwie vor 3 Jahren selber erst gekauft hatte von den Gründern und dann, glaube ich, so ein bisschen offline Schuhhändler, Schuhretailer dazu nehmen wollte. Und auf einmal gehört er jetzt dir. Das ist ja unglaublich. Wie ist das passiert?
Ja, auch eine ganz interessante Geschichte. Also Kicks und K1X, so zwei Schwestermarken. Also ich kannte den paar Jungs, die da gearbeitet haben, und auch den Gründer, und in den letzten Jahren auch sehr rege Kontakt. Und irgendwann stand zur Debatte, wir können K1X, eine sehr, sehr geschichtsreiche Marke, Basketballmarke aus München, als Lizenz mal übernehmen. Und das haben wir gemacht, haben ein Playhard Group gegründet mit zwei Partner, Philipp Buchholz und Nils Jäger aus München. Und auf einmal, als wir das gemacht haben und Kicks übernommen, also K1X übernommen haben.
Ist eigentlich der Nils Jäger, der frühe Moderator und
bei TV, DSF,
bei,
ja.
DSF Basketball gemacht.
Ja, genau, der ist der NBA-Guru überhaupt.
Ja, okay. Erinnere ich mich noch, ja.
Und haben wir dann tatsächlich, auf einmal stand zur Debatte, ja, Zalando will Kicks verkaufen. Kicks, Kicks.com, eigentlich sehr online orientiert, aber mit 11 Stores, auch in große Städte, auch in Hamburg unter anderem, wo auch Shirin David gearbeitet hat.
Okay. Legendärer Laden.
Dann haben wir, bin in eine Verhandlungen, eigentlich erstmal sehr wieder spielerisch mit Zalando in eine Verhandlungen gegangen, und siehe da, kurz von, Jahresübergang 2020, habe ich den Vertrag abgeschlossen und bin total stolz mittlerweile in der Materie, bin auch als Geschäftsführer bei kicks.com erstmal drinnen.
Wie groß ist die Firma? Was Umsatz macht
die Firma? Die Firma 200 Mitarbeiter und 33 Millionen Euro Umsatz. Es ist viel zu tun, wir müssen einiges machen. Letzte Woche waren wir bei Nike. Nike ist ein wichtigster Partner von Kicks, und die haben auch sehr, sehr klar und deutlich bestätigt, dass die Kicks.com als authentikater Basketball Nummer 1 in Europa
platzieren wollen. Habt ihr nicht noch ein Basketball-Magazin
gemacht? Ja, Five-Magazin. Ja, genau. Ja, eine Super-Magazin.
Mit Vogt als Hüfte.
Mit mega, mega viel Content, was auch nicht so richtig bis jetzt so Honig draus saugen würde. Und jetzt wollen wir alles gemeinsam auf eine nächste Level bringen und auch diese, ich sag mal, Rohdiamant, der so 150 Meter unterm Boden liegt, nochmal rausholen.
Aber warum hat Zalando das so schnell wieder verkauft?
Also Zalando hat tatsächlich diese Marke zum Portfolio geholt, um einfach die Portfolio von Zalando zu erweitern. Dann haben sie ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht zu dem passt, was die selber machen und vielleicht auch an ein oder andere Stelle auch störend ist. Und dann haben sie entschieden, sich zu trennen. Und ich stellte auch in der Presse, warum die das gemacht haben. Aber ich bin froh, dass das zustande gekommen ist. Das war nicht einfach, waren sehr, sehr...
Aber rein deutsch hätten sie auch die vorherigen Gründer wieder zurückkaufen können. Also ich meine, häufig hat man das ja, dass dann irgendwie so die...
Ja,
die
Gründer, der vorherige Gründer wollte dann nicht mehr. Und ja, dann...
Kamst du irgendwie ins Gespräch? Also genau. Der dich aber empfohlen sozusagen als Käufer?
Genau, also also Philipp Buchholz hat mich dann als Käufer, potenzielle Käufer, beziehungsweise uns als potenzielle Käufer bei Zalando platziert, und dann bin dann mit Zalando in Verhandlungen gekommen, habe ein paar Leute da kennengelernt und waren so 3 Monate Verhandlungen, und dann sind die auch zu.
Und musstest du richtig viel dafür bezahlen? Oder hattest du, musst du da ein bisschen Schulden übernehmen?
Eine Kombination von beiden. Also es wird viel Investitionen geben, aber die Firma hatte auch einen bestimmten Wert, also daher, also eine Kombination von allen, aber ich bin happy, weil es absolut mein auch eigenes Lifestyle, so Basketball, also ich habe zwar nie Basketball gespielt, aber Streetwear, generell Sneakerkultur, man nennt diese Leute, die in Sneakerkultur so viel Sneaker kaufen, Opfer. Oder Informierten. Ich bin auch eins. Und bin aber ziemlich glücklich, dass wir das gemacht haben. Eine Top-Mannschaft, eine sehr motivierte, Truppe, die in Läden und in der Zentrale in München arbeitet. Und bin froh, dass es das Ganze nochmal ein neues Fundament, auch Werte, komplett so auch andere Leadership, vielleicht Kultur mal zu verpassen und dann auf Next Level zu bringen.
Und ist das jetzt auch im Portfolio am Ende von
Creelize?
Von Creelize. Ist also, ja. Okay, das ist wahrscheinlich dann die größte Portfoliofirma, ne?
Derzeit von dem Umsatz her, ja.
Und Mitarbeiterzahlen nehme ich an auch, oder?
YT ist auch ein. YT ist aber nicht Creelize. YT ist meine Vergangenheit. Genau. Das ist tatsächlich so, ja.
Wie viele Menschen hast du jetzt insgesamt so bei dir, die für dich arbeiten, über das Portfolio und über IT und so hinweg? Wahrscheinlich ist das auch schon so an die 1000 oder so?
Also wenn du die komplette, tatsächlich komplette Firmengruppe nimmst, also alles, was da ist, ja, kratzen wir auch an 1000 Leute. In dem Kern Creelize, Jakob Holding, die operatives Geschäft bei Creelize macht, insbesondere auch Creelize selbst, sind wir 20, 25, aber Tendenz oder Wachstum an Personal steigend.
Okay. Letzte Frage, warum hast du eigentlich damals FitX verkauft? Weil das irgendwie auch immer noch mal Geld verdienen wolltest?
Nicht wirklich. Also war auch eine wirtschaftliche Entscheidung, aber wirtschaftliche Entscheidung war erstmal zweitrangig. Ich habe mit FitX andere Ziele verfolgt. Also ich hatte ja eine andere, komplett andere Vision gehabt. Habe natürlich sehr gute Partner, die auch mir bis dato echt sehr viel Unterstützung und Vertrauen geschenkt haben. Und haben wir aber in puncto Vision, wo FitX hingehen soll, wie groß werden soll, ob eine internationale Expansion gibt, haben wir schon Meinungsverschiedenheiten gehabt. Ein sehr solide Familienunternehmen aus dem Münsterland und mit so einem vermeintlichen Rockstar, den dann die Welt erobern will, das ist halt, hat irgendwann dann nicht mehr so zueinander gepasst. Dann haben wir gesagt, lass uns mal uns einfach mal unterhalten, wer Herr im Ring bleibt, und aber auch sehr, sehr friedlich, einfach sehr auch einvernehmlich haben wir dann entschieden, die wollten FitX nicht aufgeben, weil die als eine Säule ihre Unternehmensgruppe gesehen haben. Und dann habe ich auch gesagt, okay, das ist für mich auch dann hier vielleicht eine auch notwendige, sage ich mal, Übel. Und dann kann ich mich 100% Creelize widmen, was meine absolute geschäftliche Traum und Vision ist. Ne?
Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Jakob, vielen Dank, dass du uns diese Story erzählt hast. Ich glaube, so oft hast du noch nicht jetzt gerade von einem anderen Podcast gesprochen, aber ich habe gegoogelt, es gibt ganz wenig im Netz über dich. Mhm. Wir freuen uns, dass wir das sozusagen bringen dürfen. Und alles Gute.
Ich danke dir, Philipp, für die Einladung und danke OMR. Und wir bleiben in Kontakt und ich halte euch laufend.
Alles klar, tipptopp. Ciao, ciao.
Danke.